Dann geht's jetzt los mit unseren Anträgen und wir starten mit dem Antrag Umbenennung der Hindenburgstraße. Frau Lotze und danach Frau Schuch. Oder andersrum? Frau Schuch.
Okay, schönen guten Nachmittag allerseits. Bevor ich anfange mit der Rede, möchte ich zunächst der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes danken, die uns in dem Prozess geholfen haben, bis zu diesem Punkt zu kommen. Sie setzen sich in Lüneburg seit jeher für antifaschistische Erinnerungskultur ein, die in Anbetracht neuerer Wahlergebnisse wichtiger denn je ist. Außerdem möchte ich Vivian Widawski danken, statt der ich heute hier stehe, die leider nicht mehr da ist, die ich jetzt schon ein Stück weit vermisse. Sie hat in der noch Hindenburgstraße gewohnt und keine Mühe gescheut, an einer progressiven Veränderung mitzuwirken. Liebe Grüße. Ich werde nun Ihre Rede halten, die Sie eigentlich vor Monaten hätte halten wollen. Noch mal kurz unser Seitenhieb an uns, dass wir vorankommen wollen, auch mit Stadtpolitik. Okay. Ich freue mich, diesen Antrag... Ich freue mich, diesen Antrag heute hier im Stadtrat einbringen zu können. Gemeinsam mit den Grünen und der SPD beantragen wir als die Partei Die Linke, die Hindenburgstraße umzubenennen. Ich möchte zunächst ein paar Worte zum geschichtlichen Hintergrund sagen, die in diesem Rat sicher schon mal von der Linken vorgetragen wurden, auch wenn es ein paar Jahre her ist. Ich war, wie einige andere aus dem Rat, am 23. April diesen Jahres bei der Eröffnung des KZ Ehrenfriedhofs Tiergarten. Auch unabhängig von dieser Veranstaltung, ist uns allen hier bewusst, welche Verbrechen vor und während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland ausgingen. Ich möchte kurz darauf eingehen, wie Paul von Hindenburg damit zusammenhängt. Dafür lese ich ein Zitat aus seinem politischen Testament von 1933 vor. Ich danke all denen, die in selbstloser Vaterlandsliebe an dem Werk des Wiederaufstiegs mitgearbeitet haben. Mein Kanzler Adolf Hitler und seine Bewegung haben zu dem großen Ziele, das deutsche Volk über alle Standes- und Klassenunterschiede zur inneren Einheit zusammenzuführen, einen entscheidenden Schritt von historischer Tragweite getan. Ich weiß, dass vieles noch zu tun bleibt und ich wünsche von Herzen, dass hinter diesem Akt der nationalen Erhebung und des völkischen Zusammenschlusses der Akt der Versöhnung steht, der das ganze deutsche Vaterland umfasst. Ich scheide von meinem deutschen Volk in der festen Hoffnung, dass das, was im Jahre 1919 ersehnte, was ich im Jahr 1919 ersehnte und was in langsamer Reife zu dem 30. Januar 1933 führte, zu voller Vollendung der geschichtlichen Sendung unseres Volkes reifen wird. Zitat Ende. Wir alle wissen, wohin Hitlers Macht geführt hat. Um es ganz klar zu sagen, Paul von Hindenburg hat genau das gut geheißen. Jetzt endlich eine Straße umzubenennen, die noch immer nach ihm gewidmet ist, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist eine politische Entscheidung, die wir als Rat treffen können und müssen. Es ist unsere Aufgabe als Stadtrat, Erinnerung und Antifaschismus voranzutreiben. Hier ist auch die Geschichte des Lüneburger Stadtrats keinesfalls irrelevant. Alle, die bei der Eröffnung des Ehrenfriedhofs waren, haben dort gehört, dass der Stadtrat 1950 die Gedenkzusammenarbeit mit der VVN aufgekündigt hat und darauf folgend ehemalige KZ-Häftlinge durch die Polizei gehindert wurden, ihren Mithäftlingen an dem Friedhof überhaupt noch zu gedenken. Das war derselbe Stadtrat, der entschieden hat, die Gartenstraße wieder in die Hindenburgstraße umzubenennen. Es ist wichtig, dass diese Ereignisse zusammenhängend gesehen werden, dass die Umbenennung der Gartenstraße in die Hindenburgstraße damals Ausdruck einer wiederaufkommenden rechten Mehrheit war. Diese Art der politischen Kultur, die Kriegsverbrecher nicht nur schont, sondern aktiv ehrt, weiterzuführen, kann meines Erachtens keine demokratische Partei hier tatsächlich gutheißen. Der Umbenennung steht selbstverständlich eine Einbeziehung der Stadtgesellschaft bevor. Das finden wir gut und wollen das auch so machen. Das genaue Verfahren werden wir im Kulturausschuss im September besprechen. Auch wenn ich hier nicht der Diskussion weit vorausgreifen möchte, will ich doch im Angesicht der Änderungsanträge kurz Folgendes sagen. Die Beteiligung der AnwohnerInnen ist wichtig. Niemand von uns weiß vorher, was die Mehrheit der AnwohnerInnen über eine Umbenennung denkt. Ich persönlich als Anwohnerin der Hindenburgstraße kann eine Umbenennung nur befürworten. Die Gründe dafür habe ich bereits genannt. Ein Punkt, der in dieser Diskussion allerdings oft vergessen wird, ist, dass es nicht nur um die AnwohnerInnen geht. Es betrifft die gesamte Stadtgesellschaft und besonders diejenigen, die unter dem NS-Regime, das die Hindenburgstraße gut geheißen hat, gelitten haben. Wir dürfen in der Entscheidung nicht die Personen vergessen, die darunter gelitten haben, im KZ waren oder Angehörige verloren haben oder andersweitig verfolgt wurden. Wenn es hier um Basisdemokratie geht, müssten all diese Menschen mitbefragt werden. Auch gegenüber Personen außerhalb Deutschlands haben wir eine Pflicht, unsere Nachkriegsgeschichte aufzuarbeiten, wie zum Beispiel Amical oder anderen AkteurInnen. Auch wenn man das in Perspektive setzt, dann ist eine Straßenumbenennung nur ein kleiner und dennoch enorm wichtiger Schritt, den wir als Stadtrat gehen sollten. Dankeschön.
So, wir haben einen GO-Antrag von Herrn Soldan. Da geht es nochmal um die Abstimmung vermutlich, aber lass uns das gern einmal gemeinsam klären. Wir haben nämlich im Verwaltungsausschuss den Ursprungsantrag in den KPA verwiesen. Darüber müssten wir dann gleich noch abstimmen. Die anderen Änderungsanträge haben wir aber mehrheitlich abgelehnt. Über die müssten wir jetzt ja auch noch abstimmen. Du hast sicher einen Vorschlag.
Ja, richtig. Frau Vorsitzende, meine Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich bitte erstmal den Beschlussvorschlag des VA abstimmen zu lassen. Unseren Änderungsantrag, den wir gestellt haben, bezieht sich auf genau das, was dieser Rat im März beschlossen hat, nämlich entsprechend einer Satzung vorzugehen, eine Bürgerbeteiligung durchzuführen und entsprechend eine Wartefrist für Personen, nach denen Straßen benannt wird. Es sollen 5 Jahre gewartet werden nach ihrem Tod, bevor man eine Straße nach ihnen benannt wird. Das ist mit dem Ursprungsantrag nicht gegeben, aber bitte lassen Sie erst drüber abstimmen.
Gut, dann stimmen wir jetzt erst über die Änderungsanträge ab, und zwar zunächst über den also wir machen danach auf jeden Fall noch eine Aussprache, weil wir ja eine Verweisung auf jeden Fall haben werden, also vermute ich. Wir haben den Änderungsantrag der CDU, über den wir dann jetzt abstimmen, mit der Empfehlung aus dem VA, diesen abzulehnen. Wer ist für den Änderungsantrag der CDU? Zehn. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Keine Enthaltung, der Rest dagegen. Dann haben wir den Änderungsantrag der FDP-Fraktion vom 30.05. Das ist der zweite, der im Allriss eingestellt ist, der auch vom Verwaltungsausschuss mehrheitlich abgelehnt wurde. Wer ist für den Änderungsantrag der FDP-Fraktion? Sechs. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 3 Enthaltungen. Dann ist der auch abgelehnt. Und dann stimmen wir darüber ab, den Ursprungsantrag in den Ausschuss für Kultur und Partnerschaft zu verweisen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 2 Enthaltungen, dann ist der verwiesen und dann ist als nächstes Frau Lotze dran.
Ja, Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin seit 2001 im Rat und in dieser Zeit haben wir genau 2 Straßenumbenennungen in Lüneburg vorgenommen. Wir haben 2008 die Karl-Peter-Straße in Albert-Schweitzer-Straße umbenannt und 2013 die Landrat-Albrecht-Straße in Schwalbengasse. In keinem Fall dieser Umbenennung waren die Anwohner für eine Umbenennung der Straßen. Straßenumbenennungen sollen Ausnahmen sein. Und daran haben wir uns, das kann man sehen, in diesen 22 Jahren auch gehalten. Wir sind Das kann ich, glaube ich, sagen, für die vergangenen Wahlperioden da mit großer Sorgfalt vorgegangen und mit Zurückhaltung. Und für die SPD-Fraktion galt damals wie heute, dass wir natürlich nicht durch eine Straßenumbenennung irgendwie Geschichte ausradieren wollen. Straßennamen sind aber ein Instrument der Erinnerungskultur. Und deswegen sind wir immer nach der Frage gegangen, und das tun wir auch heute, wer ist es wert, sich an ihn oder an sie zu erinnern? Wer ist es wert, sich an ihn oder an sie zu erinnern? Und da haben wir, das hat Frau Schuch gerade schon gesagt, eben in den vergangenen Jahren oder in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein sich wandelndes Geschichtsbewusstsein. Wir gehen heute anders mit der Betrachtung der NS-Zeit um. Wir bewerten Dinge neu und der Blick, den wir von heute in die Vergangenheit richten, der ändert sich. In 10 Jahren wird es wahrscheinlich neue Interpretationen und neue Sichtweisen geben. Und uns ist wichtig, Straßennamen auch auf ihre demokratische Tragfähigkeit hin zu überprüfen. Also sind die noch geeignet, sozusagen demokratiefördernd oder demokratiestützend zu sein? Und da, und das kann ich sagen für uns in der SPD-Fraktion, aber das nehme ich auch in der großen gesellschaftlichen Debatte wahr, ist es eben zu einer Neubewertung der Rolle Hindenburgs gekommen. Das Geschichtsbild hat sich geändert und Hindenburg wird eben heute anders bewertet, als er in den 50er, 60er, 70er Jahren bewertet wurde. Deswegen der Vorschlag, die Straße jetzt umzubenennen. Wir haben jetzt die Richtlinie und die Verwaltung hat auch bereits schon einen Vorschlag gemacht, nach welchen Verfahrensschritten wir so eine Umbenennung vornehmen wollen. Es wird es um Transparenz gehen, die Anwohnerschaft wird beteiligt. Es soll viele Informationen geben, Austausch und Auseinandersetzungen. Und es ist ja auch vorgegeben in der Richtlinie und auch im Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetz, dass die Anwohner sich zu so einer Entscheidung äußern können. Und was sich äußern heißt, das werden wir im KPA noch diskutieren, in welcher Form die Anwohner sich äußern können. Ich hatte zu Anfang gesagt, für uns ist die Frage erkenntnisleitend, wer ist es wert, sich an ihn oder an sie zu erinnern. Und damit komme ich zu unserem Vorschlag, nämlich Sonja Bartel als neue Namensgeberin zu nehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Sonja Bartel eine Person ist, die es verdient, gewürdigt zu werden. Sie war eine Bürgerin der Hansestadt Lüneburg, aus der Mitte der Stadtgesellschaft sozusagen. Sie hat im eigenen Erleben in der Nazizeit gelitten. Teile ihrer Familie waren im KZ. Sie war die Tochter einer Jüdin. Und das hat fortan ihr Leben bestimmt. Sie hat sich engagiert in der Geschichtswerkstatt, im VVN, in der GEW. Und sie war ja auch ein paar Jahre lang Mitglied hier im Stadtrat. Man kann also sagen, Sonja Bartel war eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft. Die hatte eine Haltung, sie war aufrecht. Sie hat sich für Frieden und Menschlichkeit eingesetzt. Sie hat sich schlicht für die Demokratie eingesetzt. Und wer wäre es mehr wert, heute an die Stelle von Hindenburg zu treten bei der Straßenumbenennung als eine Bürgerin, ich nenne sie jetzt mal eine einfache Bürgerin, bitte verstehen Sie das im richtigen Sinne, die einfach gezeigt hat, dass man sich mit einfachen Mitteln für die Demokratie einsetzen kann. Davon brauchen wir ja noch viel mehr Menschen. Und deswegen, und weil sie unter anderem ja auch junge Menschen aufgeklärt hat über die Verbrechen der Nazizeit, über die Gefahren der heutigen Rechtsextremisten und so weiter, halten wir sie für ein Vorbild und sind dafür, mit diesem Namen in das Verfahren im KPA zu gehen. Die Änderungsanträge sind schon abgestimmt worden, muss ich nichts mehr dazu sagen. Wir werden uns im KPA ausführlich mit dieser Frage beschäftigen und da wird auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, gehe ich mal davon aus, weil das ein sehr intensiver Prozess sein wird. Und da werden wir auch alle Fragen beantworten, wie wir mit den Paragraphen unserer neuen Richtlinie umgehen. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Herbig.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sprechen aber auch nicht nur über den Verweis in den Kulturausschuss, sondern auch über den Ursprungsantrag. Und zu dem kann ich einfach nur sagen, dieser Rat hier hat am 23.03. diesen Jahres mit großer Mehrheit unsere Richtlinien zu der Benennung der Verkehrsflächen beschlossen. Und wie der Name schon sagt, soll ja diese Richtlinie uns als Ratsmitgliedern eine gewisse Richtschnur geben, wie man denn mit Benennungen und den Umbenennungen von Straßen umgehen soll. Und Herr Soldan hat das auch schon gerade aufgegriffen in seiner kurzen Rede. In dieser Richtlinie stehen für den aktuellen Antrag drei wichtige Dinge. Da steht zum Beispiel erstens drin, dass die Umbenennung von Straßen auf ein Minimum reduziert werden soll. Da steht zweitens auch, vor jeder vorgesehenen Umbenennung ist die Anwohnerschaft zu beteiligen. Und drittens steht auch darin, dass Personen, die nach der eine Straße benannt werden soll, mindestens 3 bis 5 Jahre verstorben sein müssen. Und heute diskutieren wir eben über den Ursprungsantrag von den Parteien Die Linke, die Partei Grüne und SPD zur Umbenennung der Hindenburgstraße. Dieser Antrag, der ging am 18.04. ein, das heißt also kaum einen Monat, nachdem wir unsere Richtlinie hier im Rat beschlossen haben. Jetzt kann man natürlich auch sagen, in der Vergangenheit gab es ein Minimum an Umbenennungen von Straßen, aber hier wurde sozusagen der erstmögliche Zeitpunkt genutzt, um eine Straßenumbenennung anzustoßen, was meines Erachtens im Widerspruch zu unserer Richtlinie steht. Weiter ist in diesem Antrag keine Rede von einer Beteiligung der Anwohnerschaft. Es ist keine Rede davon, ob die Bürger überhaupt eine Umbenennung haben möchten. Es ist auch keine Rede davon, ob sich die Bürger einen geeigneten Namen aussuchen dürfen, wenn die Straße denn umbenannt werden soll. Dafür ist aber in diesem Antrag die Rede davon, dass die Straße nach Sonja Bartel benannt wird oder benannt werden soll. Und auch dieser Punkt hat dann ja den gewissen Schönheitsfehler in diesem Antrag, dass Sonja Bartel 2022 verstorben ist und das ebenfalls nicht in diesen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren fällt. Und auch ist in dem Antrag keine Rede von den Kosten, die entstehen. Kosten, die der Haushalt tragen muss und die letztendlich die Steuerzahler Lüneburgs tragen müssen. Deswegen kann ich eigentlich nur zusammenfassend zu dem Ursprungsantrag sagen, dieser vorliegende Antrag, den wir jetzt in den Kulturausschuss verweisen, der verstößt gegen die von uns selbst beschlossene Richtlinie. Und es ist auch kein Antrag, der die Meinung der anwohnenden Bürger in irgendeiner Weise berücksichtigt. Im Prinzip ist es der Gegenteil der Fall. Statt die direkten Anwohner in irgendeiner Weise einzubinden, wird einfach ein Name vorgegeben. Und natürlich auch noch ein Name, der eher aus dem linken politischen Milieu kommt. Und daher ist auch die Position meiner Partei völlig klar. Wir als CDU-Fraktion lehnen die Umbenennung der Hindenburgstraße ab. Und deswegen, das Gleiche kommt auch in unserem Änderungsantrag zur Geltung. Und deswegen ist es auch völlig richtig, dass wir das jetzt zur genauen Prüfung in den Kultur- und Partnerschaftsausschuss verweisen. Vielen Dank.
Dann habe ich als nächstes Herrn Soldan.
Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. In 2021 brachte der Deutsche Städtetag eine Richtlinie zur Benennung von Straßen heraus. Ein paar Worte daraus möchte ich zitieren. Straßenbenennungen dienen in erster Linie der Orientierung und zusammen mit der Hausnummerierung der Auffindbarkeit aller Liegenschaften sowie der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Darüber hinaus stellt Benennung nach einer Person eine hohe Form der Ehrung durch die Kommune dar.
Historische Personen, Orte und Ereignisse werden zu unterschiedlichen Zeiten allerdings verschieden bewertet. In unserem Antrag finden Sie Ideen dazu, wen wir ehren können. Wilhelm Hosenfeld, Hosenfeld-Spielmann, Sonja Bartel, Gartenstraße. Diese unterschiedliche historische Bewertung von Personen wird gerade im Fall von Paul Hindenburg sehr, sehr deutlich. Galt er noch nach 1914 zunächst als Retter Ostpreußens, als Held von Tannenberg, was letztendlich mit zu seiner Wahl zum Reichspräsidenten beitrug, so seien ihn viele nach 1945 nur noch als den alten, greisen Monarchisten, den Mann von vorgestern, der nicht mehr wusste, welche Folgen seine Taten hatten. Damit wurde vieles entschuldigt. Die neuere Forschung widerspricht dem vehement. Frau Schuchs führt es eben schon an. Nach dem Historiker Püther hoffte Hindenburg, die politischen Verhältnisse der Weimarer Republik zu überwinden und eine innere Einigung des deutschen Volkes, wie sie scheinbar im August 14 bestanden hatte, zu verwirklichen. Püther schreibt, er wollte die völlig zerstrittene Rechte zusammenführen. Das ging in seinen Augen nur mit einem Kanzler Hitler. Das ist die neue Bewertung von Hindenburg. Und aufgrund dieser Forschung und Bewertungen Hindenburgs ist es nicht mehr in Frage zu stellen, ob eine Straße in Lüneburg seinen Namen tragen darf. Da die Umbenennung einer Straße stark ins direkte Lebensumfeld der Anwohnerinnen und Anwohner eingreift und oft mit erheblichem Aufwand für die dort Wohnenden verbunden ist, hat der Rat der Hansestadt Lüneburg am 23.03.2023 fast einstimmig bei nur 2 Gegenstimmen eine entsprechende Satzung erlassen. Darin steht, dass vor einer Umbenennung zwingend die Anwohnerschaft und andere in Lüneburg beteiligt werden muss. Und die Wartefrist, es wurde eben schon deutlich gesagt, zwischen dem Ableben der zu ehrenden Person und der Straßenbenennung soll mindestens 5 Jahre betragen, einfach um zu erforschen, inwiefern diese Person auch wirklich der Ehrung wert ist. Nur 3 Wochen, nachdem auch die Grünen, die SPD und die Linken dieser Satzung zugestimmt haben, stellen Sie einen Antrag zur Umbenennung der Hindenburgstraße, der alle in der Satzung gemachten Vorgaben negiert. Von einer Anhörung der Anwohnerinnen und Anwohner vor der Umbenennung ist keine Rede mehr. Die Straße wird umbenannt. Die Person, nach der die Straße jetzt benannt werden soll, starb erst vor jetzt gut einem Jahr, damals noch nicht mal ein Dreivierteljahr. Und ein neuer Name wird alternativlos diktiert. Im Antrag heißt es, der neue Name ist Sonja-Bartel-Straße. Alternativen, Diskussionen sind nicht erwünscht. Und daher sahen wir uns genötigt, einen entsprechenden Änderungsantrag zu stellen. Ich kann verstehen, dass Sie dem nicht zustimmen. Schließlich widerspricht er Ihrem Antrag. Sie müssten ja Ihren Antrag ablehnen, wenn Sie unseren zustimmen. Das geht natürlich nicht. Wir wollen, dass zunächst die Anwohnerinnen und Anwohner befragt werden, ob sie eine Umbenennung wollen. Vor dieser Befragung sollen sie über die neue aktuelle Wertung Hindenburgs informiert werden. Und wir wollen bei der Befragung Namensalternativen vorschlagen. Übrigens, dieses Vorgehen skizzierte ein Mitglied, ein von mir sehr geschätztes Mitglied Ihrer Fraktion schon vor einigen Jahren. Herr von Mansberg brachte genau das bei dem letzten Vorstoß, die Hindenburgstraße endlich umzubenennen, hier vor. Uns ist es wichtig, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in den gesamten Prozess einbezogen werden und nicht über ihren Kopf hinweg entschieden werden. Erinnern Sie sich an das, was in Münster passierte zur Umbenennung des Hindenburgplatzes? Das wollen wir hier nicht erleben. Der von uns in unserem Änderungsantrag vom 23.05. beantragte Prozess findet sich wieder in der Anlage zur Verwaltungsstellungnahme vom 26.05. Unser Antrag diktiert nicht den Einwohnerinnen und Einwohnern Lüneburgs einen neuen Namen. Er beteiligt sie. Danke.
Dann habe ich als nächstes Herrn Köppen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, einiges wurde schon gesagt, auch sehr richtig gesagt. Und ich kann natürlich die Idee hinter einer Umbenennung schon verstehen. So ist es nicht. Und ich kann auch die Idee des Antrags oder die Idee auch der Änderung verstehen. Und bis eben hatte ich nicht mitbekommen, dass die FDP auch in den Änderungen auch die Möglichkeit des Ablehnens einer Umbenennung mit drin hatte. Das war mir irgendwie vorher entgangen. Also das wäre mir schon natürlich wichtig, denn die Anwohner müssen gefragt werden. Also unser Empfinden ist, dass hier Probleme gesucht werden, dass sich Menschen auf die Suche nach Problemen machen, wo Menschen irgendwie Probleme ganz bestimmt haben, von denen sie vorher aber gar nichts gewusst haben. Also es ist ja, glaube ich, meines Wissens ja nicht so, dass die Bewohner der Hindenburgstraße jeden Tag am Rathaus vor der Tür gestanden haben und geklopft haben und geklopft haben und gesagt haben, können wir bitte unsere Straße umbenennen, wir leiden. Ich glaube, das war nicht so. Also ist die Aufgabe von uns als Volksvertreter dahingehend einmal so eine Idee hinzubringen und zu erfragen, ob irgendjemand da ein Problem hätte und wenn ja, gibt es dazu Möglichkeiten. So, das heißt also grundsätzlich, die Idee ist ja ganz klar. Wenn überhaupt, muss das Nein als Option stehen. Die Frage ist aber, auch wenn es ganz klar definiert als Ausnahme ist, was kommt dann als nächstes? Also ganz klar, wir reißen das Reiterdenkmal im Klamarpark ab, das ist ja schon mal ganz klar, das muss weg. Das ist ja ganz wichtig. Dann diese ehemalige KZ-Außenstelle von Neuengamme direkt am Wasserturm auch abreißen. Historisches Gebäude muss sofort abgerissen werden. Adenauer hat auch den einen oder anderen in seiner Biografie umbenennen. Ist natürlich alles Quatsch, Ironie aus. Wo wollen wir anfangen? Wo gehen wir weiter? Meines Wissens geht das so nicht, weil sich Menschen auf die Suche nach Problemen machen, die ohne sie vorher nicht da gewesen sind. Wenn Menschen uns davon berichten, sind wir natürlich alle bereit, das zur Abstimmung zu bringen und da bei den Formalien zu helfen, weil viele Menschen nicht wissen, wie sowas von sich geht. Das ist ganz wichtig. Handwerkskammer muss natürlich auch abgerissen werden. Es gibt ja ganz viele historische Dinge, die da, wo wollen wir ab? Na klar, wollen wir alle nicht, ist ein totaler Unsinn. Gut. Also muss doch bei vielen Menschen, wenn so viele Schritte, die eben auch angesprochen worden sind, die ausgelassen wurden, einigen ein bisschen der Ärger aufstoßen, weil wieder einmal über die Köpfe der Bewohner, der Menschen hinweg entschieden wurde, was für sie gut wird. Das scheint seit einigen Jahren ja gängige Bundespraxis der Politik zu sein. Aber es sollte sich hier nicht, wo jeder seinen Nachbarn kennt und wo wir ganz eng vernetzt und verzahnt sind in unserer Gemeinde, sollte sich hier möglichst nicht durchsetzen. Wir sind nah genug dran an unseren Mitbewohnern und brauchen hier über niemanden hinweg zu entscheiden. Das heißt, andere Vorschläge, andere Personen aus derselben Ära, keine Ahnung. Es gäbe dann eine ganze Reihe Vorschläge, auch Walter Rathenau wurde 1922 erschossen, soweit ich weiß. Das sind viele Kämpfer für das Gute aus der alten Zeit, die man noch nennen könnte. Die Liste auch da ist endlos. Also ich verstehe nach wie vor nicht, wie man diesen Schnellschuss machen kann und wie man nicht diese grundsätzlich verständliche Idee wesentlich bescheidener und bürgernäher einbringen könnte. Dann wäre viel Wohlwollen bei den Bürgern sicher, viel Umstände erspart und vor allem nach wie vor, nochmal sei es gesagt, die Option dargelegt, wollt ihr das überhaupt in einer Befragung? Weil allein die Idee zu haben, dass befragt wird, reicht natürlich nicht aus, zu sagen, ja klar, es wird umbenannt und hier habt ihr die vier Optionen. Das ist überhaupt nicht mein Verständnis von Demokratie, sondern es muss vorweg die Frage kommen, wollt ihr das überhaupt? Sehr, sehr wichtig. Ergänzender praktischer Vorschlag, wenn vielen Menschen dieser Name Probleme bereiten sollte oder auch wenn nicht, es gibt ja historische Fakten, die durchaus wissenswert sind, die einigen vielleicht nicht geläufig sind, dann haben wir schon bereits eine Praxis von Gedenktafeln, von Hinweisschildern, von irgendwo kam auch schon dieser Vorschlag und auch dort kann man so etwas installieren. Und da würde ich doch sagen, dann lass uns lieber ein Hinweisschild oder irgendetwas machen, beinahe so wie bei den Disclaimern bei dem Podcast, vielleicht etwas dezenter, aber das ist durchaus möglich und vielen Menschen wäre eine ganze Menge Ärger erspart. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Kabaski.
Ja, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin und liebe KollegInnen, unser Antrag zur Umbenennung der Hindenburgstraße hat viele Diskussionen und Gegenreaktionen ausgelöst. Das sehen wir ja jetzt auch hier gerade. Auf ein Argument, was kam, möchte ich kurz eingehen. Wir sind uns alle einig, dass wir auch BürgerInnenbeteiligung zum Beispiel in Form von AnwohnerInnenversammlung und der Versendung der Briefe durchführen möchten. Da haben wir gar keinen Dissens. Und Herr Köppen, ich kann es mir auch nicht verkneifen, Sie haben schon recht, dass das Denkmal für die 16. Dragoner-Division im Klammerpark weg sollte. Das können wir aber wann anders nochmal diskutieren. Ich kann mich meinen Kolleginnen Frau Schuch und Frau Lotze sonst in sehr vielen Punkten anschließen und möchte daher gar nicht alles wiederholen. Für uns steht dieser Schritt in Zeiten wie diesen außer Frage. In Zeiten des Angriffskrieges auf die Ukraine muss klar sein, warum wir Hindenburg als Militaristen nicht mehr ehren sollten. In Zeiten, in denen bürgerliche Parteien mit Rechtsextremen zusammenarbeiten und in Anbetracht aktueller Wahlumfragen, da muss klar sein, warum wir Hindenburg als Steigbügelhalter Hitlers nicht mehr ehren können. In Zeiten der Kriminalisierung von Antifaschistinnen, von Klimabewegungen und anderen, da müssen wir auch nicht klar machen, warum Sonja Bartle eine Ehrung verdient. Im Lüneburger Stadtrat haben wir nun endlich eine Mehrheit für eine Umbenennung. Das ist eine Mehrheit, die es mit Erinnerungskultur wirklich ernst meint. Mein Dank geht daher an die Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion und mit der Gruppe Die Partei Die Linke und auch an die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, ohne die wir den Antrag heute vielleicht nicht besprechen würden. Lassen Sie uns im Kulturausschuss nun weiter beraten, aber lassen Sie uns auch festhalten, die Umbenennung muss stattfinden, denn die aktuelle Lage spricht für sich.
Herr Gaberle.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Straßennamen dienen nicht nur der Orientierung, seit dem 19. Jahrhundert dienen sie auch der Erinnerungskultur. Straßen tragen den Namen bedeutender Persönlichkeiten oder erinnern an bedeutende Ereignisse. Straßenbenennungen geben daher immer auch den jeweiligen Zeitgeist wieder, die Werte und Kultur, die die Menschen zur Ehrung veranlassten. Werte und politische Maßstäbe sind über die Jahrzehnte und Jahrhunderte einem steten Wandel unterworfen. Unsere Straßen spiegeln so zwangsläufig auch die Brüche in unserer Geschichte wider. Unsere Straßen sind ein Archiv unserer Geschichte. Natürlich können wir den Menschen des 19. Jahrhunderts nicht vorwerfen, dass ihnen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland fremd war. Über die aktuellen Debatten zu Gender oder Klimahysterie würden die Menschen von damals wohl herzlich lachen. Und zu Recht, wie ich finde. Es ist weder verwunderlich noch verwerflich, dass die Menschen früher nicht alle Freunde der Demokratie waren und die Monarchie deutlich mehr Fürsprecher hatte als heute. Worum geht es also wirklich, wenn wir im Hier und Jetzt daran gehen, Straßennamen zu ändern, weil deren Namensgeber zumindest als umstritten gelten? Worum geht es wirklich, wenn klassische Literatur umgeschrieben wird, da die Sprache des Originals als anstößig empfunden wird? Worum geht es wirklich, wenn Denkmäler und historische Stätten abgebaut, verändert oder verunstaltet werden? Worum geht es wirklich, wenn unsere Sprache regel- und zügellos verhunzt wird und Worte verboten werden? Wie sah die Erinnerungs- und Kulturpolitik in der Diktatur aus? Hitler ließ Bücher verbrennen und Bildwerke als entartete Kunst brandmarken. Denkmäler fielen, Filme wurden zensiert. Es durfte nur eine Wahrheit geben, die Wahrheit der Nationalsozialisten. Und im demokratischen Rechtsstaat sollten wir im Gegensatz zur Diktatur auch in der Wahl der historischen Vorbilder nicht eine historische politische Vielfalt praktizieren? Warum ist die Angst so groß, so sehr, dass die Erinnerung verzerrt, gelöscht und verengt werden muss? So sehr, dass wir uns nicht mehr trauen, Straßen als Geschichtsarchiv zuzulassen und so einen ungetrübten Blick in die Vergangenheit zu erhalten. Paul von Hindenburg steht beispielhaft für die Brüche der deutschen Geschichte. Als Soldat kämpfte er 1866 in Königgrätz, da kommen meine Vorfahren her, und 1870-71 in Frankreich. Als Oberbefehlshaber wird er 1914 zum Helden von Tannenberg. Sein Sieg über Russland, das wurde heute auch schon angesprochen, begründet die große Verehrung der Deutschen. Wenigstens das sollte Hindenburg bei den Grünen doch in ein positives Licht rücken. Nach der Kapitulation sorgt Hindenburg für die ordnungsgemäße Rückführung der deutschen Truppen und bekämpft im Auftrag der provisorischen Regierung die revolutionären Unruhen. Andererseits deutet er die militärische Niederlage als Dolchstoß aus der Heimatfront und begründet so die Dolchstoßlegende. Zum Reichspräsident gewählt, lehnt er eine befristete Diktatur des Reichskanzlers Papen als Ausweg aus der staatspolitischen Krise ab. Andererseits beruft er Hitler 1933 zum Reichskanzler und unterzeichnet die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat und ebnet so den Weg in die Nazi-Diktatur. Hindenburg war als Soldat und Oberbefehlshaber ein militärischer Held und ein Vorbild für die Menschen. Hindenburg blieb bekennender Monarchist und ordnete sich dennoch der Weimarer Verfassung unter. Sein Ziel blieb aber die Überwindung der Demokratie. Dennoch verteidigte er die Weimarer Verfassung gegen äußere und innere Bedrohungen und geringschätzte auch Hitler als böhmischen Gefreiten. Er ist in der Spätzeit der Weimarer Republik, als der wirtschaftliche Niedergang, die Reparationslast und die Unfähigkeit der Parteien, das Land unregierbar zu machen, unterstützte er Hitler in der Hoffnung, er könne die politische Rechte ein. Hindenburg war kein Nationalsozialist und hätte die Geschehnisse des Dritten Reiches scharf verurteilt. Er starb bereits 1934. Hindenburg hat durch seine Entscheidungen die Machtübernahme der Nazis begünstigt, aber nicht zu verantworten. Hitlers Weg an die Macht wurde durch ein Bündel verschiedener Entwicklungen verursacht. Hindenburg ist sicherlich kein Vorbild für die liberale Demokratie, allerdings war er ein Vorbild für die Menschen seiner Zeit. Zahlreiche Denkmäler und Straßennamen sind Ausdruck der Verehrung. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Geschichte auszutilgen. Die Geschichte spricht uns auch heute an und fordert uns heraus. Bereits im April 2015 traf der Kulturausschuss im Rat der Hansestadt Lüneburg eine gute und richtige Entscheidung, die beibehalten werden sollte. Damals schrieb die Landeszeitung, 17. April 2015 war das, dreimal schon wurde die Hindenburgstraße in Lüneburg umbenannt, zuletzt 1952. Ein viertes Mal soll es nicht geben. Einen entsprechenden Beschluss fasste jetzt der Kulturausschuss des Rates, denn damit einer Vorlage der Stadtverwaltung folgte. Statt einer Umbenennung soll mittels QR-Codes und Hinweistafeln an den Straßenschildern über die umstrittenen Namensgeber informiert werden. Wir sollten bei der bewährten Praxis bleiben. Wer das Wissen um Geschichte auslöschen will, steht nicht für die Vielfalt der Sichtweisen und Erinnerungen. Wer löscht, austilgt oder umbenennt, will die Gleichschaltung der Meinungen und die geistige Diktatur. Wer die Geschichte in unserer Erinnerung hält und den Menschen zutraut, diese einzuordnen, der will die Freiheit. Wir von der AfD-Fraktion gehören zur Partei der Freiheit. Dankeschön.
So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wir haben jetzt den Top 25.2, Antrag PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden im Stadtteil Heckling. Herr Grimm? Ja, wäre schon ganz gut. Ich weiß ja, ich kann noch nicht sehen, wer spricht.
Ja, wir haben einen relativ konkreten Antrag diesmal gestellt, keinen offenen, wie man sonst von uns gewohnt ist. Also wir haben Gebäude benannt, auf denen eine PV-Anlage zu realisieren ist. Gott sei Dank konnten wir der Vorlage der Verwaltung entnehmen, dass sie ja bereits dran ist. Und das Schöne ist, dass wir dazu bereit sind, den zweiten Teil, das Feuerwehrhaus in Heckling auch aus diesem Antrag zurückzunehmen und möchten gerne Frau Gundermann bzw. Frau Lucht in ihrer Tätigkeit unterstützen und hoffen also, dass wir hier heute dann einen Beschluss für das erste Gebäude für die Kita gemeinsam fassen, dass sie also auch einen politischen Auftrag vom Rat haben, dort eine großflächige Solaranlage zu planen und zu errichten, auch wenn das vielleicht nicht ganz wirtschaftlich ist, jedenfalls klingt es so in der Begründung der Verwaltung, ob es jetzt die Speicherkapazitäten sind oder die Fläche. Ich glaube, wir müssen hier oder wir sind davon überzeugt, dass wir was tun müssen als Stadt, damit wir auch klimaneutral werden. Und dazu gilt es, jedes Gebäude der Stadt irgendwie auch ja dahin zu bewegen, klimaneutral zu werden. Mit einer PV-Anlage gehen wir da einen guten Schritt und deswegen hoffen wir auf breite Zustimmung, möchten allerdings den Antrag entsprechend ändern, dass nur die Kita bzw. der Kindergarten in Heckling dementsprechend mit einer PV-Anlage ausgestattet wird und das Feuerwehrhaus in Heckling zurückgestellt wird aufgrund des Asbestdachs. Danke.
Zunächst Frau Gundermann und dann Frau Bendorf. So, jetzt Herr Grimm. Gibt es da noch eine kurze Sachergänzung?
Also um das nochmal zu unterstreichen, die LÜVO ist dran. Das ist unsere Tochter und die LÜVO sagt, dass sie eine Anlage planen und umsetzen. Was wollen wir mehr?
So, Frau Bendorf.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als viele noch darüber nachgedacht haben, wurde der SPD-Ortsverein in Lüneburg schon aktiv und hat seine erste PV-Anlage auf einem öffentlichen Dach installiert. Diese Anlage läuft seit nunmehr 17 Jahren auf dem Dach der Kita in Hecklingen. Die SPD hat also hier vor Ort schon 2006 mit Inbetriebnahme dieser Anlage einen wesentlichen Beitrag im Rahmen der erneuerbaren Energie geleistet. Und selbstverständlich unterstützen wir diesen Antrag, den geänderten Antrag und alles, was in Zukunft noch kommt. Ich sage das jetzt mal, ich weiß das nicht gern gehört von dem einen oder anderen. Wir waren Vorreiter. Das kann man so im Raum stehen lassen. Das ist so. Und von daher unterstützen wir diesen Antrag natürlich sehr gerne. Vielen Dank.
Herr Groß.
Ja, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrte Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es gut, dass dieser Antrag von der FDP gestellt worden ist, aber er ist auch gerade ein gutes Beispiel dafür, dass es gerade, wenn es um Fragen städtischer Liegenschaften geht, ja, es ja nicht schlecht wäre, wenn man sich vorher vielleicht telefonisch bei der Verwaltung informiert hätte. Da hätte man doch eine Menge auch Zeit sparen können. Ich würde es daher begrüßen, wenn vielleicht Sie einem Antrag zustimmen könnten, dass künftig bei derartigen Einzelfragen zu städtischen Gebäuden oder auch Liegenschaften der LÜVO-Bau die Verwaltung bei anstehenden Dachsanierungen die Anlage von PV-Anlagen möglichst in Kombination mit einer Dachbegrünung prüft, wie das zum Beispiel auch bei der Sanierung der Igelschule erfolgen soll, wie wir das in der vorletzten Ratssitzung auch erfahren haben. Und ich würde es auch beantragen, dass wir Verwaltung in einer der kommenden Bauausschusssitzungen über die mögliche Sanierungsumfang von Dächern städtischer Gebäude sowie über die mögliche Eignung von PV-Anlagen, gegebenenfalls in Kombination mit einer Dachbegrünung, informiert und überschlägig auch den erforderlichen Mittelaufwand darstellt, den ich an die kommenden Haushaltsberatungen stelle. Vielen Dank.
Herr Polz.
Vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende. Der Antrag, Herr Grimm, ist natürlich richtig. Aber ich habe mich natürlich bei dem Antrag gefragt, warum beschränken Sie das auf Heckling? Weil Sie da wohnen? Oder ich meine, ich hätte den Antrag natürlich nach, hat der Groß schon gesagt, mal rückfahren bei der Verwaltung. Und ich finde die Antwort von Frau Gundermann völlig richtig und auch zielführend. wir haben genug Dächer in Lüneburg, in der gesamten Stadt, was wir mal prüfen sollten. Wenn Sie diesen Antrag jetzt erweitert hätten auf die gesamte Hansestadt Lüneburg, okay. Aber so und nach der Mitteilung der Verwaltung ist dieser Antrag eigentlich von Ihrer Seite nur zurückzuziehen, denn wir sind auf dem Weg. Und ich bin ja nun Aufsichtsratsmitglied der Lüwobau, wie Frau Oberbürgermeisterin auch. Ich weiß nicht, ob ich da was draus erzählen darf, aber ich darf soweit erzählen, nein. Aber wenn Sie sich mal die Liegenschaften der Lüwobau in Lüneburg angucken, fangen wir mal so rum an. Auch gerade am Bockelsberg, das ist nicht so weit weg von Hecklingen, gehen Sie mal mit Ihrem Hund und Ihrer Frau und Ihrem kleinen Kind mal am Sonntag spazieren. Da werden Sie sehen, am Beispiel des Bockelsberges, wo die Lüwobau sehr viele Wohnungen hat, auch Neubauten jetzt hochgezogen hat, in der Nelly-Sachs-Straße zum Beispiel, es überall schon PV-Anlagen auf der Dächern gibt, auch auf den Bestandsgebäuden aus den 60er Jahren. Nun muss man natürlich prüfen, bevor man das alles macht, ob ein Dach überhaupt die Tragfähigkeit dazu hat und ob die Netzanschlüsse auch so weit laufen. Auch da ist die Lüwobau ständig dabei, das zu machen. Davon gehe ich mal aus. Und wenn Sie dann auch von Hecklingen mal auf die Höhe gehen, wo die Lüwobau ihr Verwaltungsgebäude hat, dann werden Sie A sehen, dass die Lüwobau nur noch E-Fahrzeuge hat, Frau Oberbürgermeisterin, glaube ich, wenn ich da mal vorbeifahre, und auch auf Ihren Dächern auch PV-Anlagen hat. Also, Herr Grimm, netter Antrag finde ich gut, aber ich würde ihn jetzt zurückziehen. Im Moment kostet es uns nur Zeit. Vielen Dank.
Lieber Herr Pulz, ich kann Sie da nur unterstützen. Und die Ausweitung auf alle städtische Liegenschaften, Frau Gundermann hat ja mehrfach auch schon berichtet, wie wir in der Stadt prüfen kontinuierlich auf allen Flächen, wo wir PV aufbringen können, wo es geplant wird. Wir können ja hier einen Bericht bei Gelegenheit nochmal wiederholen, damit alle im Bilde auch sind. Ich habe gerade hier nebenbei gefragt, ob wir das überhaupt beschließen könnten, wenn es nicht unser Gebäude ist, ob man nicht irgendwie den Beschluss abändern müssten, dass die Ratsmitglieder, die im Aufsichtsratssitzen, beauftragt werden, bei der Geschäftsführung nachzufragen, von dem, was wir nämlich schon wissen, dass dort geplant und umgesetzt wird. Überdenken Sie doch bitte Ihren Antrag nochmal. Herr Schulz.
Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Grimm, Herr Pulz hat es gesagt, manchmal ist es ja ganz hilfreich. Ich bin ja Ortmisser. Wir stellen in Ortmissen natürlich auch Anträge, aber wir denken auch über die Stadt hinweg, also über die Ortschaft hinweg. Und so wäre es bei Ihrem Antrag vielleicht auch sinnvoll gewesen, das zu tun. Aber ich möchte auf einen Umstand mal hinweisen, den Sie vielleicht so nicht mitbekommen haben oder vielleicht wissen es aber trotzdem haben Sie ja den Antrag gestellt. Es gibt kein Bauvorhaben in den letzten Jahren, wo die Stadt Lüneburg, da wo sie Eigentümerin ist oder wo sie neue Dinge plant, ist immer wieder die Frage, gibt es da ein Gründach, gibt es eine Photovoltaikanlage und so weiter. Die Diskussion machen wir schon seit ganz vielen Jahren, nicht nur in dieser Wahlperiode, sondern auch in der Wahlperiode davor und auch in der Wahlperiode schon davor. Das heißt, wir sind doch alle längst auf dem Weg, was das Thema angeht und die Förderprogramme und so weiter und so fort laufen. Das heißt, es gibt doch kein Haus heute mehr, das nicht in diese Richtung schon denkt. Und die Verwaltung denkt sowieso, bin ja öfter mal mit Frau Gundermann aufgrund meiner Tätigkeit als Ausschussvorsitzender im Gespräch. Es gibt nichts, was wir planen, wo das nicht beinhaltet ist. Und die Zuständigkeit ist hier eben auch nochmal deutlich gemacht. Also empfehlen wir, gute Idee, machen wir nicht, packen Sie den Antrag wieder ein, ab ins Schaufenster und dann irgendwann mal einen vernünftigen Antrag dazu. Dankeschön.
Gut, gibt es weitere Redebeiträge? Ich sehe keinen. Dann stimmen wir über den Antrag ab. Direkt über den verkürzten. Das Feuerwehrhaus ist ja schon rausgenommen worden. Wer ist für den Antrag? Acht. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Zehn Enthaltungen, dann ist der Antrag abgelehnt. Das ist ein gänzlich neuer Antrag, von daher müsste der dann neu eingebracht werden. So, dann haben wir Tagesordnungspunkt
25.3. Antrag Gründächer auf Wartehallen an Bushaltestellen, auch von der FDP. Herr Grimm.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin. Ja, also, nächster Versuch, was fürs Klima zu tun in Lüneburg. Schade, dass das eben nicht geklappt hat. Ich hoffe, dass die Lüwobau an ihren Plänen festhält und nicht das Votum des Rates folgt wie eben und sagt, oh Gott, bitte nicht. Also keine PV-Anlage. Klingt nämlich so, wenn ein Rat sagt, nein, möchte er nicht. Aber das ist ja auch egal. Es geht ja jetzt um unsere Wartehallen. Wir haben gelernt, dass 3 Haltestellen im Jahr in Lüneburg saniert werden. Grundsätzlich sind das Haltestellen mit Wartehallen, aber auch ohne Wartehallen. Wir denken, dass es ein gutes Konzept ist, wie zum Beispiel in Wuppertal gezeigt wird, dass Haltestellen mit einem Gründach ausgestattet werden. Ein Gründach auf so einer kleinen Fläche ist also ein kleiner Beitrag obendrauf, dass wir vielleicht wieder ein bisschen klimaneutraler werden, vielleicht was für die Bienen tun, aber eben auch was für die Stadt tun und auch für die Kühlung. Weil überall, wo wir eine Verdunstungsfläche haben, wird die Temperatur runtergekühlt und auch ein Wartehallendach wird entsprechend dann runtergekühlt und damit auch die Umgebung, weil schwarzes Blech oder grünes Blech heizt sich sehr auf und ist auch länger warm und hält auch die Überwärmung da. Es gibt nämlich ja nicht nur das große Klima drumherum, sondern auch ganz klein das Mikroklima vor Ort. Und das ist auch an einer Haltestelle. Für die Wartenden ist es also dann vielleicht angenehmer. Für die Bienen gibt es Nahrung und insgesamt tun wir auch was. Also hoffen wir, dass zukünftig, so wie es in unserem Antrag steht, dass jetzt hier breite Zustimmung ist dafür, dass zukünftig Wartehallen, wenn sie erneuert werden und es natürlich auch dem Stadtbild entsprechend, also jetzt vielleicht nicht direkt am Sande, sondern vielleicht oben am Bockelsberg oder in Ochtmissen, vielleicht aber auch in Kaltenmoor, wenn dort eine Haltestelle gewartet wird, dass dort ein Gründach mit draufgesetzt wird mit einer kleinen PV-Anlage, egal ob da jetzt sehr viel Sonne ist oder weniger Sonne. Es gibt auch natürliche Gründächer, die können wir uns schon angucken, zum Beispiel in der Uelzener Straße beziehungsweise in der Soltauer Straße ist das ja vorm Salü. Das Dach ist so lange nicht gereinigt worden, dass da die Pflanzen schon einen halben Meter hoch sind. Also das ist das natürliche Gründach. Dann können wir das ja auch zukünftig bei den anderen gleich berücksichtigen. Und diese kleinen Mehrkosten von vielleicht 5.000 Euro sollten uns das vielleicht wert sein. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das über den Strom nicht einsparen können. Eine Frage habe ich allerdings noch, weil in der Antwort der Verwaltung steht, dass die Anzeigetafeln durch Strom betrieben werden. Ich habe noch keine einzige Anzeigetafel in einer Haltestelle in Lüneburg gesehen. Nur, dass wir lange darauf warten. Ich weiß nicht, ich glaube seit 7 Jahren. Also es wäre interessant, welche Wartehalle denn diesen Stromverbrauch hat, dass wir nicht über eine kleine PV-Anlage decken können. Danke.
Lieber Herr Grimm, eine Richtigstellung auch, weil die Presse mit im Hause ist. Niemand hat hier gerade beschlossen, dass wir keine PV-Anlage auf dem Lüwobaugebäude haben wollen. Um das nochmal sehr klar und deutlich zu sagen, dieser Rat eint das gemeinsame Ziel, schnellstmöglich die Energiewende zu schaffen und überall dort, wo wir können, schnellstmöglich PV-Anlagen aufzubringen. Wir haben lediglich beschlossen, dass wir nichts beschließen. Wir haben abgelehnt, etwas zu beschließen, was wir nicht beschließen können, weil es nicht in unserem Eigentum ist und weil es außerdem schon gemacht wird.
Gut, wir haben als nächstes Frau Reier.
Keine Sorge, ich sage nichts mehr zu Heckling. Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrte Oberbürgermeisterin, liebe KollegInnen, stellen Sie sich mal bitte folgende Überschrift in der Landeszeitung vor. Das Lüneburger Experiment mit bepflanzten Bushaltestellen ist ein Erfolg. Auf begrünten Haltestellendächern haben Biologen und BiologInnen 49 Arten von Wildbienen festgestellt, darunter auch besonders seltene. Ersetzen Sie mal die Landeszeitung mit dem NDR und Lüneburg und mit Hamburg und dann haben Sie die echte Schlagzeile. In dem Sinne lassen Sie uns bitte doch dem vorliegenden Antrag so zustimmen und vielleicht schreibt Herr Ziesler ja so eine nette Schlagzeile mal über uns. Da ich noch genügend Redezeit habe, werde ich noch weitere Gründe für den Antrag aufzählen. Erstens. Wie bitte? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns in einer massiven Krise der Artenvielfalt, falls Sie es noch nicht wussten. Teilweise in den letzten 30 Jahren bis zu drei Viertel aller Fluginsekten zurückgegangen. Herr Grimm, du hast es schon gesagt, diese Haltestellendächer erfüllen somit vor allem die wichtige Funktion als Trittsteine und sichern somit auch die Verbindung zu den Parkanlagen, zu den Grünanlagen und sichern somit auch den Erhalt der Insekten. Was den Aufwand betrifft, Sie könnten natürlich sagen, ja, es ist aber so aufwendig. Laut Hansestadt Hamburg hält sich dieser ebenfalls in Grenzen. Zum Beispiel muss man im Sommer auch nur zweimal bewässern. Insofern, Herr Grimm hat das meiste schon gesagt, es sieht hübsch aus, es ist gut fürs Mikroklima, es ist gut für die Bienen, es reinigt unsere Luft. Eine Maßnahme, bei der alle nur gewinnen können. Und bezüglich der Finanzierung finde ich den Satz aus dem FDP-Antrag sehr treffend. Ich zitiere: Die Zusatzkosten für moderne Wartehallen sollten es uns mit Blick auf Biodiversität, das Mikroklima im Quartier und Klimaschutz wert sein. Liebe Kollegen, und mit diesem Mindset bitte in die Haushaltsverhandlungen.
Frau Schröder-Ehlers.
Frau Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir stimmen diesem Antrag gerne zu. Es ist ein guter Antrag, der hier von der FDP gestellt worden ist. Es ist einer, der einen kleinen Beitrag leisten kann zur Verbesserung des Klimas, des Mikroklimas in der Stadt Lüneburg. Es geht um Bushaltestellen, die neu gebaut werden. Diese Bushaltestellen werden ja überwiegend auch vom Land finanziert. Also von daher gehe ich davon aus, dass es möglich sein wird, da auch eine Refinanzierung zu bekommen. Denn auch das Land Niedersachsen fördert Klimaschutz ja mittlerweile in erheblichem Umfang. Die Vorteile eines begrünten Daches sind jetzt hinreichend aufgelistet worden. Herr Grimm hat es nochmal ausgezeichnet gemacht, Frau Reier auch. Wir stimmen dem gerne zu und zu den Anzeigentafeln, die vielleicht irgendwann tatsächlich kommen werden. In diesem Fall ist jetzt mal die Stadt nicht zuständig, sondern der Landkreis. Ist es dann vielleicht auch wirklich möglich, diese auch an verschiedensten Bushaltestellen über Solaranlagen betreiben zu können? Das wäre auch ein Fortschritt. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle das auch noch mal nutzen, den Kreis zu bitten, doch in der Umsetzung der digitalen Anzeigetafeln an Bushaltestellen endlich einen Schritt weiterzukommen. Das ist ja eine unendliche Geschichte, die uns seit fast 20 Jahren beschäftigt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es uns in den nächsten Jahren gelingen würde, auch die erste Anzeigetafel dann in Lüneburg zu sehen. Und wenn das dann noch über eine Solaranlage auf dem Dach der Haltestelle mit Solarstrom geschehen könnte, diese Anzeige zu sehen, dann wäre es doch prima. Vielen Dank.
Herr Köppen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen die Bushaltestellen ja auch nicht totreden. Wenn Bushaltestellen neu gebaut werden müssten, renoviert werden müssten, würde ich sagen, plattes Dach, paar Schippen Erde rauf, fertig. Und dann begrünt sich alles davon selber. Und wenn die Mehrkosten dann irgendwie um 100 Euro betragen, sind wir dabei, ist schön. Alles andere ergibt sich aus der Argumentation, die nicht immer schlüssig ist dafür. Denn Klimaschutz ist zufällig wichtiger geworden als Natur- und Umweltschutz. Es werden Wälder abgerodet für Windkraftanlagen und Solaranlagen, Solarparks stehen irgendwie auf Feldern, die eigentlich Sonne benötigen. Der sehr vernünftige Vorschlag, Solaranlagen auf Dächern zu bauen, ist daher sehr sinnvoll und logisch. Viel zu viele logische Brüche in anderen Vorschlägen. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Lüneburg ist pleite, 250 Millionen Verschuldung haben wir zu stemmen. Damit müssen wir leben. Eigentlich ist jeder Euro dreifach zu überdenken. Vielen Dank.
Herr Blank.
Ja, inhaltlich ist da eigentlich nicht viel zu sagen. Sind wir uns ja einig, dass wir es wollen im Ergebnis. Aber ich sag mal so sportlich und locker, wie Herr Grimm vorgetragen hat, hat er leider auch formuliert. Und da muss ich schon sagen, glaube ich, dass man so gemäß der Formulierung den Beschluss einfach nicht treffen kann. Denn Sie schreiben hier, und das sollen wir beschließen, auf Wartehallen. So, und jetzt per Definition, was ist eine Halle? Also wenn ich über eine Halle nachdenke, ist das ein relativ großes Gebäude in jedem Fall. Das ist aber das an diesen Bushaltestellen mitnichten. Also Wartehäuschen würde ich vielleicht gelten lassen, aber neue Wartehallen, das kann man so nicht beschließen, weil das würde eine Verwaltung, selbstverständlich nicht diese von Frau Kalisch geführt, aber eine möglich andere in einer sehr weiten Zukunft gedacht, natürlich völlig entbinden davon, diese Maßnahmen durchzuführen, weil die würde natürlich sagen, naja, das ist keine Halle, das ist keine Halle. Und deswegen würde ich darum bitten, dass wir das noch mal ein bisschen präzisieren, damit wir das auch bekommen, was wir wollen.
Herr Goralczyk.
Frau Oberbürgermeisterin, Frau Ratsvorsitzende, vielen Dank für Ihr Verhältnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, auch ich muss ja mal die 3 Minuten ausnutzen, sag ich mal, die uns hier zustehen. Also ich finde jetzt wird's grotesk, Uli. Wartehallen, Wartehäuschen, in ferner Zukunft haben wir keine Busse mehr. Sorry, glaube ich gar nicht mehr. Da beamen wir uns irgendwo hin. Gibt's nicht mehr. Ne? Und da haben wir so viel Grün, weil wir alle unter der Erde leben, in kleinen Erdhöhlen, also brauchen wir auch nicht mehr. Also die Verwaltung hat es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht in der Anlage dabei, sag mal, die da liegt. Ich finde, das ist ja richtig, mal so einen Antrag zu stellen. Aber dann reden wir hier alle. Wir reden wirklich um das Kaisersbad. Lieber Cornelius, eine reine kleine Anfrage hätte es auch getan. Wir wären alle informiert gewesen und schön ist gewesen. So, wir stimmen deinem Antrag zu, aber bitte lasst uns die Diskussion beenden. Danke.
Herr Neumann.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich will noch mal auf die Stellungnahme der Stadt abheben. Sie haben sie schon angesprochen, Herr Goralczyk kam aber zu dem Schluss, dass Sie dem zustimmen. 50% wird das Ganze teurer. Es steht wirtschaftlich in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis, diese Maßnahme. Und ich finde es auch absurd, wenn wir uns, Luxus-Bushaltestellen gönnen hier in der Stadt und den Zustand, insbesondere der Schulen, teilweise angucken. Wir bringen dort Kinder nur noch in Containern unter. Wir haben nicht mal ein eigenes Bürogebäude für die Stadt in ausreichendem Maße. Wir haben ein geleastes oder gemietetes Bürgeramt, aber hier stellen wir unheimlich viel Energie in Bushaltestellen. Für mich ist das absurd. Erst die Kerndinge bedingen, dann kann man sich vielleicht mal über so etwas unterhalten. Danke.
Frau Kalisch.
Ja, wenn wir über Kosten sprechen, dann kann man die Kosten auch als Marketingkosten sehen, die übrigens im Vergleich zu einer Schulsanierung doch leider dann doch wieder so gering sind, dass sie uns nicht ersparen würden, einen Container zu nutzen, was wir natürlich alle nicht wollen. Marketingkosten deshalb, weil wir damit zum Ausdruck bringen können, neben Artenschutz, neben Klimaschutz, neben einem guten Klima in der Stadt, es geht hier um das Mikroklima, wofür wir als Stadt stehen. Wir stehen dafür, uns diesen Themen anzunehmen, das sind Vorzeigeprojekte. Wir stehen dafür, gemeinsam uns dem zu stellen und voranzugehen. Und warum, lieber Herr Grimm, nicht auch auf dem Sande? Sicherlich werden wir da auch noch eine denkmalschutzkonforme Lösung finden. Ich werde also auch zustimmen.
Herr Gaberle.
Ich habe eigentlich nur eine kurze Nachfrage, und zwar zum Mikroklima. Jetzt gibt's doch diese grünen Oasen in der Innenstadt. Wie hat sich das denn auf das Mikroklima hier in Lüneburg ausgewirkt? Das würde ich gerne mal hören von Ihnen. Danke.
So, ich denke, das hat nichts mit dem Antrag zu tun. Das können Sie ja dann noch mal im Fachausschuss stellen. Wenn das eine wichtige Anfrage ist, können Sie das auch am Ende der Sitzung machen. So, jetzt stimmen wir aber erstmal über den Antrag der FDP ab. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? 3. Wer enthält sich? ist das bei 3 Gegenstimmen angenommen, der Antrag. So, wir haben als nächstes eine Anfrage zu PV-Anlagen von der FDP. Die Antworten liegen davor. Gibt es noch Nachfragen? Okay.